kleines Problem heute Abend. Ich hatte keinen passenden Vortrag. Und werde jetzt einfach versuchen, über einige Dinge zu sprechen, die uns motivieren und anspornen könnten, hoffentlich. Und vielleicht werde ich auch einige Vorschläge von euch brauchen. Mal sehen, wie weit ich komme. In der tibetischen Tradition gibt es vier Kontemplationen, vier Themen, über die man immer wieder nachdenkt und reflektiert. Die sogenannten vier Kontemplationen, die Herz und Geist transformieren, die uns motivieren zur Praxis und inspirieren sollen, unsere Ausgangssituation klären sollen. Die Kontemplation über unsere wertvolle Situation, die wir haben als Menschen hier. Die Kontemplation über Vergänglichkeit. Die Kontemplation über Ursache und Wirkung all unseres Tuns. Und die Kontemplation über die Leidhaftigkeit des unbefreiten Zustands des Seins, Samsara. Es ist nicht nur hilfreich, sondern eigentlich ganz essentiell und zentral zu Beginn der Praxis und durch unser ganzes Leben im Zusammenhang mit spirituelle Praxis hindurch, dass wir erkennen, dass die Situation, die wir haben als Menschen, die an spirituelle Praxis interessiert sind und diese auch ausüben und ausüben können, dass eine sehr außergewöhnliche, wertvolle Situation ist, die wir haben. Dass eine Situation ist, die überhaupt nicht selbstverständlich ist und die eigentlich nur sehr wenig Menschen und schon noch viel weniger Lebewesen haben. Und es kann sehr hilfreich sein, sich das immer wieder klar zu machen, über diese Tatsache zu reflektieren, dass wir intelligent genug sind, dass aus irgendwelchen Gründen wir uns gefragt haben, um was geht es im Leben, wo liegt der Sinn vom Ganzen? Muss alles so sein, wie es ist, mit all den verheerenden Dramen, die wir sehen auf dieser Welt, mit den unendlichen Leiden und Kriegen und Gewalt und Zerstörung, mit all dem Leiden, das wir sehen in den Menschen und in uns. Wir sind irgendwie interessiert oder intelligent genug, das alles zu hinterfragen und haben so viel Interesse am Leben, dass wir hinschauen und nach Möglichkeiten suchen, das zu ändern, dass wir bereit sind, ziemlich große Mühen auf uns zu nehmen, um in uns zu schauen, in uns zu blicken, uns zurückzuziehen, innezuhalten und zu erforschen. Wie, warum, woher all dieses Leiden kommt und ob es eine Möglichkeit gäbe, glücklich zu sein, frei zu sein von all dem. Wir haben dieses Interesse und wir haben auf der materiellen Ebene die ideale Situation. Sogar wenn wir nicht so viel haben, verglichen mit den meisten Menschen auf dieser Welt, sind wir außergewöhnlich privilegiert in materieller Hinsicht. Wir können uns freie Zeit nehmen und können uns den Dingen widmen, die uns wirklich interessieren. in Indien, wo ich immer wieder mich aufhalte, ist 7 Stunden Woche, 7 Wochen, 7 Tage, was ist das? 7 Tage Woche. Völlig normal, 12 Stunden, 14 Stunden am Tag, oft auch für Kinder. Kaum möglich, materiell Freiheit zu haben, die darüber hinausgeht. Das absolut Nötigste zum Überleben zusammenzubringen. Meist fehlt das auch unter Ernährung. Mangel an Medikamenten ist weitest verbreitet. Wir denken kaum noch daran, dass das so selbstverständlich für uns. Wir haben äußere Freiheit. Wir wohnen in einem Leben, in einem Land, wo man praktizieren darf und kann, wo alle Arten von Informationen über spirituelle Wege zugänglich sind, sogar massenweise, manchmal schon fast zu viel. Es gibt Buchläden, wo man hingehen kann und sich aus einem riesigen Angebot auslesen kann, was man glaubt, was einem speziell entspricht oder zusagt. Ist alles für uns da. Unterstützung ist für uns da. In vielen Formen. Wir kriegen die Belehrungen, die wir möchten. Wir können dann Kurse geben. Es gibt Kurshäuser. Es gibt von aller Welt kommen Menschen zu uns und sind bereit, Belehrungen zu geben. Und wir haben tolle Häuser, wie dieses hier, mit tollen Engeln, die für uns einkaufen und kochen und arbeiten. Und das ganze Haus haben sie gebaut für uns. Wer Bilder gesehen hat, wie das vorher war hier. Und fantastisches Essen, schöner Garten und Umgebung, ist alles da. Dass wir Zeit haben, dass wir uns auseinandersetzen können mit dem Dasein, mit dem Leben, mit uns selber. Völlig außergewöhnlich. Ganz besonders wertvoll und selten. Buddha hat die altbekannte Illustration gegeben von der Schildkröte, die illustrieren soll, wie selten das eine Situation ist, die wir alle hier haben. Man stelle sich vor, eine blinde Schildkröte lebt am Grunde des Ozeans. Die lebt dort, die wird sehr alt. Ja. Alle 100 Jahre mal taucht sie auf, den ganzen Weg nach oben an die Wasseroberfläche. Auf der Wasseroberfläche der 7 Meere schwimmt ein goldener Ring, hier und dort hingetrieben von Wind und Strömung und Wellen. So selten wie es ist, dass diese Schildkröte, wenn sie hochkommt, genau mit dem Kopf durch diesen goldenen Ring an die Oberfläche kommt. So selten ist es, dass Lebewesen eine solche Situation finden, wie wir sie haben. Nicht schlecht. Können wir das wertschätzen. Wenn wir uns wirklich bemühen, uns das klar zu machen. Nicht, wenn wir denken, ja, okay, stimmt, vielleicht kann man auch so ansehen. Sondern uns wirklich damit auseinandersetzen, entsteht eine enorme Wertschätzung. Entsteht eine wirkliche Dankbarkeit dafür, dass wir diese Situation tatsächlich haben. Es ist nicht so theoretisch, wie es tönt. Und das ist eine starke Unterstützung und ein starker Anstoß. Und es schafft eine innere Stimmung, die sehr hilfreich und wichtig ist für unsere Praxis, die oft sehr schwierig ist. Zu erkennen, dass wir eine unsagbar besondere, wertvolle Gelegenheit haben hier. Dazu kommt die Überlegung, die Reflexion darüber, dass diese Situation auch sehr zerbrechlich ist. Weil alles in diesem Leben, in diesem Dasein vergänglich ist. Auch unser Leben, auch diese Situation, auch wir selber. Und Ursula wird bedeutend mehr darüber sagen. Morgen im Vortrag. Doch sich nur einen Moment lang klar zu machen, dass eigentlich unser Leben in dieser Hinsicht ist wie ein Pfeil, der abgeschossen wurde und unterwegs ist zur Zielscheibe. In genau dieser Art geht unser Leben, gehen wir unserem Tod entgegen. Vielleicht nicht so schnell, wenn man vorausblickt, aber wenn man zurückblickt, war es doch recht schnell. Die 53 Jährchen, die ersten 10, 15 waren sehr lang, jedes Jahr ein Leben. Die nächsten 10, 15 bis 30, die waren bedeutend schneller. Aber die waren mindestens jedes Jahr ein Jahr lang. Und seither geht es schneller. Der Fuß ist auf dem Gaspedal. Und manchmal fühlt sich an wie diese Stroboskoplichter, ja, wo sehr schnell Tag nach Tag nach Tag nach Tag nach Tag nach alle Viertelstunde ist wieder Frühstück und Mittagessen. Und die Jahre gehen vorbei wie diese Wurstschneidmaschinen, ja, was so. Es geht schnell. Und nicht nur das, wir wissen nicht, wie weit es ist. Heute, morgen, erst in 30, 40 Jahren, wer weiß. Wir haben Pläne, was wir tun werden, wenn wir aus diesem Retreat zurückkehren werden. Die meisten von uns werden wahrscheinlich zurückkehren. Ist noch nicht ganz sicher. Und es ist nicht Schwarzmalerei. Es ist einfach hilfreich, immer wieder sich zu verinnerlichen, wie wertvoll diese Situation ist und wie es überhaupt keine Garantie dafür gibt, dass sie lange dauern wird. Nicht, um uns dann schlechtes Gewissen zu machen oder uns irgendwie Druck aufzusetzen, sondern um wirklich eine Wertschätzung zu finden. Es ist auch interessant zu sehen, wie wir mit dieser Erkenntnis umgehen. Ich habe das oft gesehen mit den tibetischen Lamas zusammen, dass wenn uns das erklärt und gesagt wurde, und das war fast jeden Tag, dass wir dann sehr oft in die Startlöcher gingen. Ja? Also dann muss man so schnell, so viel wie möglich tun. Wenn Asiaten dies hören, dann ist oft der Eindruck da, ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwas ist anders bei denen. Es ist wie die sagen würden, okay, es ist eine ganz besondere Situation, ganz wertvoll und sehr zerbrechlich und flüchtig. Muss ich mal innehalten. Muss ich mal zu mir kommen. Muss ich mal tief Atem holen. Das ist das, was wir aus dieser Erkenntnis ziehen müssen. Wirklich Prioritäten setzen und sehen, was ist mir eigentlich wichtig. In der Mahabharata sagt jemand mit einem langen Namen zu jemand anderem mit einem langen indischen Namen, fragt, was glaubst du, was ist das größte Wunder unter den Menschen? Und die Antwort ist, dass wir alle sehen, wie Menschen um uns, vor uns und hinter uns sterben müssen. Und immer noch sicher sind, nicht in Gedanken, aber irgendwo uns nicht vorstellen können, dass es für uns auch so ist. Es ist fabelhaft, irgendwie ist es nicht vorstellbar. Also ich kann es mir von euch schon vorstellen. Lama Gendun sagt dazu, wenn wir nicht der Vergänglichkeit der Wahrheit des Entstehens und Vergehens gewahr sind, bleiben wir in unseren Wünschen und damit im Daseinskreislauf gefangen. Wir versuchen, Dinge zu erlangen und zu erwerben, ohne uns klar zu machen, dass sie unwirklich und vergänglich sind. Sie wandeln sich von Moment zu Moment, selbst wenn es uns schließlich gelingen sollte, die Dinge zu erreichen, nach denen es uns verlangt, werden wir sie nicht lange behalten. Dieses Nichtgewahrsein der Vergänglichkeit führt zu großer Frustration, teils weil es uns nicht gelingt, Umstände und Situationen in der erwünschten Weise zu beeinflussen, teils weil es uns völlig unmöglich ist, sie zu bewahren. Wir verhalten uns wie ein Kind, das in seiner Faszination für einen Regenbogen diesem hinterherläuft. Es möchte ihn besitzen und glaubt, dieser existiere wirklich. Aber das Kind hat keinerlei Möglichkeit, den Regenbogen zu erhaschen, weil er von Natur aus unwirklich ist. Unsere Haltung im täglichen Leben gegenüber ist genau wie die des Kindes. Wir glauben, dass die Dinge, die Welt, die Reichtümer und Situationen wirklich sind. Wir denken, dass sie stabil sind und dass wir sie erlangen und behalten könnten. Wir verwenden viel Zeit und Energie darauf. Aber unser Wunschdenken und die wirkliche Natur der Dinge stimmen eben nicht überein. Und die Folge sind Unzufriedenheit und Leid. Nur wenn uns der Wert dieser Situation und die Vergänglichkeit wirklich bewusst sind, werden wir ernsthaft praktizieren in unserem Leben. Solange uns diese Gewissheit fehlt, mangelt es uns an Willenssein, an Motivation, uns genügend lang von den Dingen der Welt abzukehren, um wirklich Dharma zu praktizieren. Immer wieder. Lama Gendun erläutert auch diese Schwierigkeit. Er spricht über mangelnde Entsagung. Und schon das Wort selber ist nicht sehr beliebt. Ja? Nachdem jemand bereits den Unterweisungen Buddhas begegnet ist, kommt es vor, dass er nicht die Zeit findet, sie in die Praxis umzusetzen. Der Grund hierfür ist verhaftet sein an weltlichen Werten. Von attraktiven Wohlstandsgütern in vielerlei Form und Farben umgeben, lässt man sich von ihnen davontragen und es gelingt einem nicht, diesen Aspekt des Lebens loszulassen. Mitunter findet man sogar das gewöhnliche Leben im Daseinskreislauf sei durchaus angenehm. Ist es auch oft, nicht? Wenn wir so denken, richtet sich unser ganzes Bemühen darauf aus, die materielle Lebensqualität zu verbessern und zu erhöhen. So sind unsere Anstrengungen rein weltlicher statt spiritueller Art. Schließlich wendet man sich ganz von den erhaltenen Unterweisungen ab. Wie viel auch immer jemand von ihnen gehört haben mag, mit solch einer Geisteshaltung findet er weder die Zeit noch die Möglichkeiten, sich wirklich der Praxis zu widmen. Und das ist immer wieder vom Neuen, die Schwierigkeit, der wir begegnen. Es ist nicht nur zwischen dem Sitzen und dem Gehen, sondern es ist zwischen dieser Woche und nächste, zwischen all den vielen Plänen, die wir haben und all den Beschäftigungen und all den Dingen, die wir tun müssen im Leben, bleibt wenig Zeit. Sobald wir motiviert sind zu praktizieren, müssen wir versuchen, das Gesetz von Karma zu verstehen, die dritte dieser Reflexionen. Es besagt, dass es eine der Gesetzmäßigkeiten dieses Daseins ist, dass heilsames Tun positive lebensfördernde, unterstützende Handlungen des Denkens, der Innenhaltung, der Sprache, des Redens und unseres Tuns, dass die angenehme, heilende Resultate, Ergebnisse für uns erzeugen. Es ist klar, dass sie positiv auf andere wirken im Allgemeinen. Der wichtige Punkt ist, dass sie vor allem auf uns zurückwirken. Wir tun sie. Und hier entsteht die Energie und hier wirkt sie. Und in einem Text von Buddha heißt es, wie der Wagen immer unmittelbar dem Ochsen folgt, der ihn zieht, so folgen angenehme, heilende Resultate den heilsamen, positiven Handlungen. Und das Gesetz besagt, dass lebensfeindliche, unheilsame Handlungen leidvolle Ergebnisse für uns erzeugen. Es ist uns klar, dass Handlungen aus Hass und Aggression und Neid und Eifersucht anderen schaden können. Aber in erster Linie schaden sie uns, weil hier diese Energie entsteht und hier auch wirkt. Das heißt, wie der Schatten der Person folgt, die den Schatten wirft, so folgen leidvolle Ergebnisse unheilsamen, lebensfeindlichen Handlungen. Der Gedanken, der Innerhaltung, des Redens und des Tuns. Es besagt nichts anderes, als dass, wenn man die Kerne der Zitronen pflanzt und die wachsen und zu einem Baum werden, dass die saure Früchte geben. Und wenn wir Kerne von süßen Mangos pflanzen und die wachsen und Bäume geben, dass es halt süße Früchte gibt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Tulpenzwiebeln geben keine Rosen. Die Ergebnisse unseres Denkens und Tuns entsprechen der Qualität des Denkens und Tuns. Das ist eigentlich ganz offensichtlich. Brauchen wir nur 5 Minuten, uns hinzusetzen und zu schauen, und das kann man schon fühlen. Es ist nicht, dass wir an vergangene und nächste Leben glauben brauchen. Es ist so spür- und sichtbar eigentlich, wenn man nur hinschaut und hinfühlt, dass unser Tun wirkt. In uns. Dass nichts in einem Dasein, wo alles so dicht verwoben ist, in einem Vakuum stattfindet. Dass Handlungen sind wie Steine, die ins Wasser geworfen werden und dann Wellen schlagen. Und zwar gehen die in jede Richtung und wirken auch viel später. Irgendwo noch. So ist das in uns. Mit uns in Handlungen. Bedeutet nichts anderes als, dass wir unsere Zukunft in unserer eigenen Hand haben. Wir wissen nicht, was uns alles zustoßen wird, was auf uns zukommen wird, an Angenehmen, an Glück, an Schwierigem, an Leidvollem. Die Art und Weise, wie wir aber damit umgehen werden und umgehen können, wird entscheiden, ob wir innerlich leiden oder innerlich Freude und Freiheit, Heiterkeit, Gelassenheit erfahren. In diesem Sinn haben wir unsere Zukunft in der Hand. Und in diesem Sinn ist es unendlich relevant, ob wir ständig Ärger praktizieren oder ob wir Zuwendung, Metta, Güte praktizieren. Und zwar nicht nur einmal für 10 Minuten, sondern wir produzieren ständig etwas. Es ist unendlich relevant, ob wir unser Leben verschlafen und verträumen oder ob wir aus dem Traum erwachen. Und was wir tun, wirkt in jedem Moment. Manchmal denken wir, ich tue heilsame Tat, heute bin ich mal großzügig und dann gebe ich was weg. Und das wirkt auch tatsächlich. Und vielleicht ist das etwas, das ich eine Stunde tue oder eine Minute. Und das wirkt auch. Aber wir glauben, dass wir die anderen 23 Stunden und 45 Minuten nichts tun, das wirkt. Ich glaube, wenn man ein bisschen stiller wird, sieht man, dass es ständig wirkt. Das ist nicht eine Frage der Ansicht. Das ist eine Frage des Hinschauens und Sehen. Was immer es da denkt, wirkt. Was immer wir sprechen, oder was immer wir nicht sagen, wirkt. Wenn wir finden, dass es nicht hilfreich ist oder nicht heilsam. Was immer wir tun, wirkt. Nicht ab und zu, nicht diese oder jene Tat, sondern jede Tat, jede Reaktion, jede innere Haltung eines jeden Moments. Und wenn wir hinschauen, was wir so den ganzen Tag üben, ist es manchmal nicht verwunderlich, warum unser Leben oft so unbefriedigend ist. Wir möchten Glück und Freude und produzieren doch immer und immer wieder innerlich Aversion, Verlangen, Festhalten, Neid, Eifersucht, Dünkel. Es kann ja nicht Eitelwonne sein, außer wir schaffen sie. Und Samsara wird eben umschrieben als unsere schlechten Gewohnheiten. Praxis heißt, gute Gewohnheiten üben. Und entsprechende Resultate schaffen. Es ist deshalb, dass wir eine Praxis brauchen. Lama Gendun über Sinn und Frucht der Praxis. Wollen wir den Unterweisungen des Buddha folgen, müssen wir uns zunächst darüber klar werden, warum es überhaupt notwendig ist zu praktizieren und was die Früchte solcher Praxis sein werden. Das Ergebnis des Anwendens der Unterweisung Buddhas ist völlige Befreiung von allem Leid, das wir im Ozean des Daseinskreislaufes erfahren. In dem Moment, wo wir von Leid befreit sind, eröffnet sich uns die letztendliche Erleuchtung, ein Zustand des Glücks, der nichts, was auch immer, beeinflussen oder zum Versiegen bringen kann. Dies ist das Ergebnis, das eigentliche Ziel der Praxis. Es ist aber nicht so, dass es uns plötzlich überfällt, wenn wir Glück haben. Sondern ist etwas, das wir bewirken. Etwas, das wir praktizieren. Das ist ein Weg, den wir gehen. Wenn wir den unendlichen Wert dieser Situation voll erkannt haben, wenn wir die Zerbrechlichkeit und Flüchtigkeit dieser Situation realisieren, wenn wir sehen, dass unsere Zukunft in unserer eigenen Hand liegt und inneres Leid oder Wohlergehen von uns selber abhängt, ich glaube, dann schauen wir nach einer Praxis. Das motiviert uns. Dann schauen wir auch nach einem Weg und auch nach einer Zuflucht. Wohin können wir uns wenden, wenn wir nicht mehr uns selber Schwierigkeiten schaffen möchten, sondern Freiheit. Glück. Ein Lama hat Zuflucht beschrieben wie den Ort, wo man hinflieht, wenn der Ort, an dem man ist, zu schwierig wird, zu leidvoll ist. In dem Sinn sind wir vielleicht eine Art Flüchtlinge. Wir schauen nach einer sicheren Zuflucht, wo wir wieder frei sind, wo wir wieder zu Hause sind. In dem Sinn hat Zuflucht damit zu tun, was wir wirklich wollen im Leben. Nicht etwas nur, dass wir ein Retreat vielleicht manchmal tun oder am Anfang tut man das oder sprechen sie davon. Da denkt man kurz darüber nach. ist wirklich, worum es letztendlich geht im Leben, wenn ein spiritueller Pfad für uns essentiell ist. Hat zu tun mit unserer Richtung im Leben, hat zu tun mit dem, was wir uns letztendlich anvertrauen können. Das, was hinhält, wenn Beziehung, Karriere, die materielle Situation, alles kaputt geht, was bleibt noch? Wenn der Körper langsam älter wird oder schnell älter wird und letztlich kollabiert, was bleibt dann? Nur das, was dort bleibt, kann wirklich eine Zuflucht sein. Ist etwas, dem wir uns anvertrauen können. Eine mögliche Zuflucht ist Buddha, Dharma und Sangha. Es bedeutet, dass wir nicht uns einer historischen Persönlichkeit anvertrauen, sondern dass wir als unsere Richtung und Ziel völliges Erwachen nehmen. Egal wie lange das dauern mag. Um das geht es uns wirklich. Und wenn das klar ist und das wirklich so gemeint ist und wir das auch immer wieder klären in uns, jeden Tag, dann hat das eine Kraft und eine Richtung und dann wird viele andere Dinge der Welt und Geschehnisse der Welt nicht ganz so wichtig und nicht ganz so dramatisch, wenn sie nicht so laufen, wie wir möchten. Wir vertrauen unserem eigenen Potenzial für Freiheit, für Befreiung, unserer eigenen Buddha-Natur. Es wird zu unserem zentralen Anliegen. Weisheit, Erkenntnis und Liebe und Mitgefühl, die daraus entstehen, ist unsere Zuflucht. Wir vertrauen, denn Dharma bedeutet nicht irgendwelche orientalische Lehre, sondern bedeutet, dass wir uns den Dingen, wie sie wirklich sind, anvertrauen. Dieser Wirklichkeit, entsprechend den Gesetzmäßigkeiten des Daseins. Nicht entsprechend den Gesetzmäßigkeiten, die ich gerne sehe, die mehr so meiner Vorstellung entsprechen würden, sondern dem des Lebens. Was zum Beispiel Karma mit einschließt. Es bedeutet, dass wir lernen müssen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Also durch unsere Täuschung durchzublicken, was die letztendliche Wirklichkeit ist. Darauf können wir uns verlassen, nicht auf unsere Illusionen darüber. Es bedeutet auch, dass wir uns all den Lehren, all den Mitteln und Wegen anvertrauen, die zu dieser Erkenntnis, dieser Wirklichkeit unseres eigenen Wesens führen. Egal, wie die auch heißen mögen und wer sie proklamiert oder lehrt. Entscheidend ist, sind sie hilfreich? Bringen sie uns mehr und mehr in direkte, unmittelbare, harmonische Beziehung mit den Dingen, wie sie sind, werden wir freier, werden wir unbeschwerter, werden wir weiser und liebevoller. Man könnte auch sagen, dass wir gewissermaßen Zuflucht nehmen in unsere Taten, in Karma, so wie ich das vorher beschrieben habe. Rumi sagt, drei Gefährten für dich. Gefährte Nummer 1, dein Besitz. Er verlässt das Haus nicht einmal wegen einer Gefahr, in der du dich befinden magst. Er bleibt zu Hause. Nummer 2, dein guter Freund. Er kommt immerhin an dein Begräbnis. Er steht am Grab und redet. Mehr nicht. Der dritte Gefährte, wie du handelst, dein Tun, geht mit dir in den Tod und wird mit dir sein, um dir zu helfen. Nimm zutiefst Zuflucht in diesem Gefährten im Voraus. Hilft uns natürlich auch bereits in diesem Leben. Buddha, Dharma, Sangha. Wir vertrauen unseren spirituellen Freunden, Freundinnen. Wir vertrauen dem, was heilsam ist. Wir schauen auch immer im Leben wieder, dass wir uns absichtlich, gezielt positiven Einflüssen aussetzen, anstatt umgekehrt. Oder anstatt, dass uns egal ist, welchen wir uns aussetzen und dann kommen irgendwelche. Und weil wir nicht stark genug sind, weil wir nicht anders können, als mit allem verwoben sein und beeinflusst werden von allem, das um uns herum ist, ist es so wichtig zu schauen, wo wir uns hinsetzen, mit wem wir uns ständig umgeben, welcher Umgebung, mit welcher Geisteshaltung, mit welchen Tätigkeiten, mit welchen Menschen, welchen Ideen. Weil es wirkt, und es wirkt auf alle. Und sehr hilfreich sein, mindestens jeden Tag einmal über diese Punkte nachzudenken, zu reflektieren. Hier im Retreat, vielleicht jeden Morgen oder jeden Abend am Schluss. Auch immer dann im Leben, wenn wir vor größeren Unternehmungen oder Wechseln stehen und uns klar machen müssen. Will ich das? Und warum? Und was bringt es? Und was bringt es nicht? Immer wenn wir große oder auch wenige große Entscheidungen zu treffen haben. Auch diese Gesichtspunkte klären unser Leben, setzen eindeutige Werte und Prioritäten. Und auch Zuflucht nehmen an sich, in sich, ist eine sehr starke Praxis. In dem Maß, wie die Zufluchtnahme in uns sich vertieft, in dem Maß werden wir eine Zuflucht für andere. Jemand, der wirklich interessiert ist am Erwachen und Verstehen, jemand, der wach ist, jemand, der aus Weisheit und Mitgefühl handelt, ist eine Zuflucht für andere. Wenn unsere Richtung klar ist und das, dem wir uns anvertrauen können, können wir unsere Motivation näher betrachten. Sicher hat die Motivation sehr viel damit zu tun, dass wir sehen, dass wir uns Leiden schaffen und dass wir finden, genug und das enden wollen. Und auch damit anfangen, das zu ändern. Vielleicht sind wir darauf aus, ein bisschen Ruhe zu finden im Innen. Vielleicht suchen wir einen gewissen, könnte man dem sagen, psychologischen Wohlstand. Vielleicht, dass das alles so okay geht. Wir werden recht heiter und beschwert sich, solange alles einigermaßen okay läuft. Und vielleicht ist es viel mehr. Vielleicht suchen wir tatsächlich echte innere Befreiung und sind auch bereit, entsprechend uns einzusetzen. Noch weiter ist die Motivation, wenn wir sehen, dass verbunden, wie wir sind, mit allen Lebewesen, wenn wir sehen, dass wir das Leben selber sind, eigentlich. Dass die sinnvollste Motivation ist, Befreiung vom Leiden für alle Lebewesen. Es ist nicht so wichtig, ob es gerade hier mehr ist oder dort, wo immer Leiden da ist. Dort ist es wichtig. Und vielleicht werden wir dann mehr oder vermehrt motiviert, zu praktizieren, zur Befreiung aller Lebewesen. Und Gendun Lama sagt dazu, sehr anspruchsvoll, jedes Mal, wenn wir praktizieren, soll unsere Motivation einzig auf das Erlangen der letztendlichen Erleuchtung ausgerichtet sein. Wir wollen uns deutlich machen, dass wir im Tod alles hinter uns lassen werden, was wir unternommen und angesammelt haben. Wohlstand, Einfluss, Ansehen und Annehmlichkeiten bringen höchstens vorübergehendes Glück und können kein langfristiges Ziel darstellen. Auf dem Weg des Buddha sollte es unser einziges Ziel sein, das unwandelbare Glück der Erleuchtung erlangen. Falsches Zitat, das ich gelesen habe. Aber das ist auch gut, ja? Ich habe quasi das andere nicht hier. Muss ich selber sagen. Wenn wir für uns und unsere Befreiung praktizieren, ist es vergleichbar mit Sonnenstrahlen, die in einen dunklen Raum hineinleuchten und alles, was da drin ist, sichtbar machen, hell machen, wohnlich machen, alles wird klar. Sehr essentiell und grundlegend. Und vielleicht ist es der erste Teil unserer Praxis. Wenn wir aber unsere Motivation so weit öffnen können, dass wir in allem, was wir tun in unserer Praxis, das zum Segen aller Lebewesen tun, aus dieser Motivation heraus, nicht in der Einbildung, dass dann alle Lebewesen glücklich werden, nur weil ich praktiziere, das ist ein bisschen anders, sondern aus dieser Motivation wirklich für das Leben an sich zu tun, ist die Praxis, wird unsere Praxis wie das Licht der Sonne. Nicht nur, wenn sie in einen Raum hineinscheint, sondern wie das Licht der Sonne, das durch das ganze Universum hindurch scheint, die ganze Erde mit Licht und Helligkeit überflutet und Wachstum von Bäumen, Gräsern und Blumen und Pflanzen und allem Lebendigen möglich macht. Es geht auch nicht darum, anspruchsvoll zu werden, uns vormachen zu wollen, dass alles, was wir nun tun, aus purem Altruismus und Uneigennutz sein könnte oder sei. Heißt auch nicht, dass wir uns schuldig fühlen brauchen jedes Mal, wenn wir etwas für uns selber tun. Wir sind auch genauso ein Teil dieses Lebens. Es bedeutet, dass wir ein offenes Herz behalten wollen. Dass wir immer wieder eine weite, offene Perspektive schaffen wollen. In unserer Praxis, in unserem ganzen Leben. Allem, was lebt, gegenüber. Inklusive sich selber. Je offener und weiter unsere Motivation ist, je mehr wir andere Menschen und Lebewesen mit einschließen, desto wirkungsvoller ist unsere Praxis. Desto einfacher ist es auch durch schwierige Phasen, durch über Hindernisse und Schwierigkeiten durchzugehen. Wenn wir so motiviert sind, wenn uns klar ist, was die Zuflucht ist, wenn wir verstehen, wie wertvoll diese Situation ist und wie vergänglich, dann sind wir wirklich inspiriert und motiviert, Meditation zu praktizieren, Gewahrsein zu üben, Erkenntnis der vergänglichen, nicht fassbaren Natur aller Dinge zu kontemplieren und zu erforschen. Aber auch die Praxis der Großzügigkeit zu üben, der Liebe und des Mitgefühls. Nochmals, Kentin Lama über Meditation, ich habe das schon einmal vorgelesen, nennt er immer wieder, dass es so hilfreich ist, weil es nicht nur klar macht, dass es uns darum geht, glücklich zu sein und frei sein vom Leiden, sondern auch immer wieder klar macht, wo das zu finden ist. Glück findet sich nicht mit dem Willen oder durch große Anstrengung. Es ist immer schon da, vollkommen und fertig, im Entspannen und Loslassen. Beunruhige dich nicht, es gibt nichts zu tun. Alles, was im Geist erscheint, hat keinerlei Bedeutung, weil es keinerlei Wirklichkeit besitzt. Halte an nichts fest, bewerte nicht. Lass das Spiel von selbst ablaufen. Entstehen und vergehen, ohne irgendetwas zu ändern. Alles löst sich auf und beginnt wieder, von Neuem, unaufhörlich. Allein dein Suchen nach Glücklichsein hindert dich daran, es zu sehen, wie bei einem Regenbogen, den du verfolgst, ohne ihn je zu erreichen, weil das Glücklichsein nicht existiert und doch immer schon da war und dich jeden Moment begleitet. Glaube nicht, die guten und schlechten Erfahrungen seien wirklich. Sie sind wie Regenbögen. Im erlangen Wollen des nicht zu fassenden erschöpfst du dich vergeblich. Sobald du dieses Verlangen loslässt, ist Raum da, offen, einladend und wohltuend. Also nutze ihn. Alles ist bereits da für dich. Suche nicht weiter. Geh nicht im undurchdringlichen Dschungel den Elefanten suchen, der schon ruhig zu Hause ist. Nichts tun, nichts forcieren,